Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für den Sonntag Oculi 2014 steht im ersten Buch der Könige im 19. Kapitel vom 1. bis zum 13. Vers. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte, und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, »Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast.« Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, »Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter.« Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, »Steh auf und iss.« Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, »Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir.« Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, »Was machst du hier, Elia?« Er sprach, »Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben. Sie trachteten danach, dass sie mir mein Leben nehmen.« Und der Herr sprach, »Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor dem Herrn, und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her, der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen.« Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Liebe Gemeinde, die westliche Moderne, so der Philosoph Peter Sloterdijk, hat den metaphysischen Thrill verloren. War die Religion ein einst hochwirksames System psychischer Operationen, die alle überlegenen Größen wie Krankheit, Krieg und Missernten zu einer höchsten Macht verdichteten, um dann den erhabenen Feind nach innen zu ziehen und ihn als verbündeten Herrn zu zähmen, so sei in Christentum, Renaissance und Humanismus der schreckliche und stressierende Gott durch den liebenden und beruhigenden überformt worden. Anders als noch Luther, der um den gnädigen Gott ringen musste, weil er den Schrecklichen voraussetzte, seien wir gegen diese Sorgen gleichgültig geworden, weil uns von dem ehemaligen Herrn der Heerscharen weder die Gnade noch der Schrecken erreichen. Auf uns fällt allenfalls der Schatten des höchsten Sozialarbeiters. Ich müsste schon zum Sozialfall werden, um noch ein Fall für diesen Gott zu sein. Sloterdijk folgert, seit er ganz zum Beruhigungsmittel wurde, ist Gott tot. Nun sind es andere Größen, die imposant scheinen. Dazu passt, dass nicht nur unter Evangelischen die Gottesbegegnung des Elia jenseits aller Predigt vorauseilende Begeisterung auslöst. wie immer man das übersetzen mag, das stille, sanfte Sausen, das Flüstern eines sanften Windhauchs oder die Stimme verschwebenden Schweigens, wie Martin Buber übersetzt, das klingt nach Poesie und Tanz, nach spirituellem Wohlgefühl mit Gott auf Du und Du. Gott ist nicht nur der höchste Sozialarbeiter, sondern auch der höchste Wellness-Guru, ein ganz lieber Halt, gegen den nur ganz Verbohrte etwas haben können. Seinem Christus hat man inzwischen auch dieses schreckliche Kreuz weggenommen, aus Gründen der Menschlichkeit und des Jugendschutzes, die heute jeder einsehen muss. Soll er damit woanders spielen, aber nicht in unseren Klassenzimmern und bei anderen Gemeindeabenden, denn dort ist Inklusion, Harmonie, Achtsamkeit und Wertschätzung oberstes Gebot, und wer sich nicht daran hält, kriegt Ärger. Da hätte der Prophet Elia laut gelacht, denn seine Geschichte ist von allem das Gegenteil. Sie atmet, um mit Goethe zu sprechen, Patriarchenluft. Elia ist als Prophet alles andere als eine angenehme Erscheinung, die mit sanfter Stimme den Zeigefinger vorsichtig erhebt und peinlich genau darauf achtet, keinem weh zu tun. Elia ist ein Schlachter, der im Gotteseifer durch Blut wartet. War das denn nötig, die Priester des Baal, die zur Frau des Königs Ahas, Isebel, gehörten, alle umzubringen? Da war doch der große Triumph des Gottes Israels über den Naturgott Baal längst perfekt. Elia feiert ihn im Blutrausch. Elia, der am Ende seiner Geschichte im feurigen Wagen mit feurigen Rossen nicht etwa zur Hölle fährt, sondern im Wetter direkt in den Himmel donnert. Aber jetzt folgt dem religiösen Rausch die totale Ernüchterung. Isebel ist außer sich und Elia muss um sein Leben laufen. Es ist ein Absturz ins Bodenlose. Es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Auch der Kampf des Glaubens kann todmüde machen. Nein, die Angepassten, die Opportunisten werden solche Geschichten nicht erzählen können. Das ist die Geschichte derer, die gegen den Strom schwimmen im Namen des Herrn, denen von einem Moment zum anderen die Kräfte restlos schwinden, wenn sie hinunterblicken in den Abgrund der Vergeblichkeit. Man hat sich bemüht, wie die Väter, aber was haben die denn erreicht? Kann man sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen? Ein Ausleger hat den Blick auf Elia an Heinrich Heine erinnert. Nicht ohne Lust diktiert der todkranke Dichter am 7. Februar 1850 in seiner Matratzengruft einen Brief an seinen Schriftstellerfreund Heinrich Laube nach seiner späten Hinwendung zum Judentum. Er schreibt: »Kennst du jenes schauerliche, peinigende Gefühl, welches ich die Verzweiflung des Leibes nennen möchte? Daran laboriere ich eben heute. Gottlob, dass ich jetzt wieder einen Gott habe, da kann ich mir doch im Übermaß des Schmerzes einige fluchende Gotteslästerungen erlauben. Dem Atheisten ist eine solche Labung nicht vergönnt.« Dem todmüde eingeschlafenen Elia wird andere Labung zuteil. Und was für welche! Gleich zweimal stärkt ihn der Engel des Herrn, von dem die Bibel immer dann redet, wenn das, was da geschieht, mit weltlichen Zuständen nicht zu erklären ist. Und dann steht Elia auf und läuft und läuft und läuft, zusammengezählt 2400 Kilometer weit. Da hat die Geschichte längst alles dem gesunden Menschenverstand Vorstellbare gesprengt und hört damit immer noch nicht auf. Der zu Tode betrübte Elia, der sich nach langem Marsch in eine Höhle verkrochen hat, wie ein Kind in seiner Mutter Leib, ist zwar gestärkt, aber noch lange nicht getröstet. Wirklich trösten kann nur Gott allein. Und der Herr sprach: »Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor dem Herrn und siehe, der Herr wird vorübergehen. Aber Elia geht nicht raus, er bleibt drin und hört Gott kommen. Wer weiß, bis zuletzt könnte es auch der Naturgott Baal sein. Auch falsche Götter geben nicht so schnell auf. Wind, Erdbeben, Feuer, das ganze Brimborium, dessen Schäden heute die Versicherung bezahlt, beeindruckt einen Elia nicht. Dann ist es still. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Absatz. Stille. Da nimmt Gott Elia den Elia weg. Da stand ich auf und suchte ringsum und lief durch Weite und Enge. Da fanden mich die Wächter, das waren die Engel, und ich fragte sie, ob sie den nicht gesehen hätten, den meine Seele liebte, und sie schwiegen. Lakonisch erklärt Meister Eckhart in seiner Predigt 37, vielleicht vermochten sie ihn nicht zu benennen. Warum wohl? Gott ist ja namenlos. Als ich dann ein wenig weiter ging, da fand ich, den ich suchte. Gott kann nur namenlos genannt, bildlos geschaut, lautlos ausgesprochen werden. Alles andere ist der Vorhof des Tempels. Hier endet die Geschichte des Elia leider nicht. Die Gottesbegegnung am Horeb hätte ein Wendepunkt sein können, aber das Schlachten geht weiter nach dem Motto: Bringt die Ungläubigen um, dann bleiben die Gläubigen übrig. Bringt die Bösen um, dann bleiben die Guten übrig. Wir brauchen die Terror- und Kriegsschauplätze der heutigen Welt nicht aufzuzählen, um Aktualität herzustellen. Deshalb möchte ich den Blick auf eine andere Geschichte lenken. Auf einen, der auch 40 Tage durch die Wüste irrte, der im Garten Gethsemane zu Tode betrübt, mit seinem himmlischen Vater rang, bis ein Engel kam und ihn stärkte. Es ist der Christus, der dem Petrus, der das Schwert zieht, um wie Elia für seinen Gott zu kämpfen, die Waffe verbietet, der lieber selbst hineinmarschiert in den Abgrund des gottfernen Todes, der mit einem Schrei zur Hölle fährt, um sie leer zu räumen, der dem Tod verwaiste Gräber hinterlässt. Beim Anblick des Auferstandenen wäre wohl auch einem Elia die Spucke weggeblieben, denn das ist nicht die banale Geschichte unserer Welt, die jedem von Generation zu Generation bis zum Überdruss und bis zur Erschöpfung bekannt ist. Das ist die Herzensgeschichte Gottes. Beugen wir uns in Ehrfurcht vor dieser Geschichte wie Elia, der aus seiner Höhle tritt, und bitten wir Gott, dass auch wir darin vorkommen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.